Probleme und Konflikte mit Wildtieren? Dazu muss man in den Berichten bayerischer Tageszeitungen zuletzt nicht lange suchen.
Fischotter frisst die Teiche leer. Streit um Fischotterabschuss eskaliert. Waschbären werden zur Plage. Kiloweise Gänsekot in den Isarauen. Zahl der Brutpaare erhöht sich jährlich.
Ortstermin bei den Wasserbüffeln in Allershausen bei Freising. Auf den nassen Wiesen in den Amperauen sind sie ein etwas ungewohnter Anblick. Schwarzes Fell, ausgeprägte Hörner. Die Rinder stammen ursprünglich aus Südostasien, sind aber schon lange in Europa heimisch. Sie beweiden nasse Flächen, Flussufer und Feuchtgebiete, sind anspruchslos und halten die Landschaft frei von Büschen und dichtem Bewuchs. Die Wasserbüffel, zwei Alttiere, zwei Kälber, sind landwirtschaftliche Nutztiere, keine Wildtiere. Sie wurden hier angesiedelt zur ökologischen Aufwertung der Fläche.
Die Wasserbüffel kommen in den nassfeuchten Amperauen mit Altwassern und Tümpeln gut zurecht. Einheimische Rinder würden sich hier bei der Beweidung schwer tun. Jetzt grasen die jungen Wasserbüffel auf den feuchten Wiesen. Ihre Eltern, zwei ausgewachsene Büffel, suhlen sich in einem Wasserloch. Ein Zaun trennt sie vom angrenzenden Radweg, den Feldern und den Gärten. Allershausens Bürgermeister Martin Faas.
Wir haben die Flächen jetzt zur Verfügung gestellt und die Heinz-Zillmann-Stiftung macht die ganze Pflege der Flächen, hat die übernommen. Und es ist inzwischen so, dass das ein Magnet ist, auch für die unsere Bürger, die immer wieder vorbeifahren und sich die Büffel anschauen. Und ich denke, ist eine gute Sache.
Im Gemeinderat wurde das Thema Wasserbüffel positiv aufgenommen. Auch die Behörden hatten keine Einwände. Schließlich braucht die Gemeinde auch ökologische Ausgleichsflächen. Und die Allershausener gewöhnten sich nach einiger Zeit an die fremdartigen, wuchtigen Tiere. Dennoch sorgte das Projekt anfangs für Irritationen. Vor allem bei der Jägerschaft, so Bürgermeister Martin Faas.
Also am Anfang haben die Jäger gesagt, das geht gar nicht, weil da ist um Parasiten gegangen, die ausgeschieden werden von den Wasserbüffeln. Das haben wir aber alles, auch dank dem Professor Zahner, widerlegen können. Und ansonsten habe ich jetzt vom Besitzer der Büffel noch nie was gehört, dass irgendwie Probleme gegeben hat, weil jetzt Leiden eingelaufen sind oder so. Aber ich glaube, wenn man die Büffel sieht, man geht da auch nicht einfach rein.
Krankmachende Parasiten durch Wasserbüffel? Wer weiß das schon so genau? Steht so ein Vorwurf einmal im Raum, kann sich die Stimmung schnell ändern, die Akzeptanz für eine neue Tierart schnell schwinden, sagt Professor Volker Zahner von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Der Wildtierökologe hat die Beweidung durch Wasserbüffel gemeinsam mit der Sielmann-Stiftung initiiert.
Die Erzählung war, dass eben über die Wasserbüffel Krankheiten übertragen würden. Jetzt sind die Wasserbüffel, wie der Name sagt, Büffel, also Rinderartige. Und das Wild draußen sind hirschartig, also das Reh beispielsweise oder Schwarzwild, Wildschweine. Und das heißt also, allein da gibt es praktisch gar keine Übertragungspfade. Das sind völlig andere Tierfamilien, wo entsprechend eine Übertragung ganz schwer möglich ist.
Jetzt sind die Weiden mit den Wasserbüffeln ein weiterer ökologischer Trittstein im Ampertal, sagt Bürgermeister Faas. Und der Landwirt, dem die Wasserbüffel gehören, hat mehr Flächen zur Beweidung, bekommt von der Stiftung Geld für die Pflege. Die hat das Projekt finanziert. Steuergelder wurden dafür nicht ausgegeben. Den Bau des Zauns übernahm eine einheimische Firma. Die Wertschöpfung blieb vor Ort. Am wichtigsten aber, sagt Tierökologe Professor Volker Zahner, sei der ökologische Mehrwert durch die Wasserbüffel.
Wenn man sagt, so im Laufe von der Vegetationsperiode gibt vielleicht so ein Büffel 1000 Kilo Dung von sich, dann sind es 100 Kilo Insekten, die aus so einem Dung entstehen. Und das sind 10 Kilo Fledermäuse und Vögel, die davon leben können. Und das spürt man hier auf der Fläche. Es singt, abends sind Fledermäuse da, die Bienenfresser jagen. Da ist richtig viel Insektenleben, wenn man über diese Fläche geht. Und das spürt man.
Die Wasserbüffel schaffen Übergänge in der Landschaft. Zwischen offenen, lichten und dunklen, beschatteten Bereichen, zwischen hellen und dunklen Zonen. Ideal für Schnecken, Käfer, Vögel und Insekten. Das überall wuchernde Springkraut haben sie mit Appetit gefressen, die Flächen abgegrast und ausgemagert. Jetzt kommen dort viele andere Pflanzen zum Blühen.
Also alles bestens in der Natur rund um Allershausen? Mit den Wasserbüffeln ja, sagt Bürgermeister Faas. Wären da nicht die Probleme mit anderen Tierarten, etwa den Graugänsen? Die nehmen auch an der Amper seit Jahren überhand. 5 bis 10 Junge hat ein Paar pro Saison. Und großen Hunger. Graugänse fressen Äcker leer, verwüsten Weizenfelder, verkoten Wiesen. Ein Ärgernis für die Landwirte.
Auch andere Tierarten verursachen Schäden. Wildschweine durchwühlen Äcker, Biber fressen Bäume an, gefährden den Straßenverkehr. Doch wie soll man das regulieren? Wer kann das alles managen? Die Kapazitäten der Naturschutzbehörden reichen dafür nicht immer aus, auch nicht die der Verbände. Sorgen Wildtiere für Probleme, werden meist die Jäger zu Rate gezogen. Doch das allein kann es nicht sein, sagt Bürgermeister Martin Faas. Er könnte sich vorstellen, dass gut ausgebildete Wildtiermanager in solchen Fällen hilfreich wären.
Also jetzt ist ja momentan die Jägerschaft mehr oder weniger alleine gelassen mit der Problematik der Graugänse und Kanadagänse. Die informieren sich natürlich, was man machen kann. Aber wenn ich jetzt so einen Manager hätte, Wildschwein, Graugans, Biber, in welchem Bereich wäre es okay, dass die sind? Oder in welchem Bereich schaut man, dass man die reduzieren kann? Ich denke, sind so eine Manager bestens aufgehoben. Also die Biberbeauftragten im Landratsamt kennen sich mit dem Biber gut aus, aber vielleicht nicht mit der kompletten Ökologie von Flussauen, vom Tier selber und wie die ganze Ökologie zusammenhängt. Also da war, glaube ich, waren solche ausgebildeten Personen sehr wichtig.
Wenn Wasserbüffel feuchte Auwiesen beweiden sollen, die Graugänse überhand nehmen, der Fischotter in Fischzuchten zum Problem wird, müssen Fachleute ran. Das Management von Naturraum und Wildtieren ist bislang auf vielen Ebenen angesiedelt. Entsprechende Fachleute gibt es bereits in den Landratsämtern, bei den höheren Naturschutzbehörden in den Bezirksregierungen, beim Landesamt für Umwelt, bei Landschaftspflegeverbänden, Gebietsbetreuern und bei den Naturschutzverbänden. Doch nicht immer gibt es genügend Personal. Nicht jeder hat ausreichend Erfahrung und Know-how für folgenreiche Entscheidungen in so komplexen Systemen wie der Natur.
Und es kommen immer neue Aufgaben auf sie zu. Es gibt immer mehr Herausforderungen. Auch weil Deutschland als Mitglied der Europäischen Union mit dem Natura 2000-Programm in ein umfassendes Naturschutzprojekt eingebunden ist. Von Finnland bis Malta, von Portugal bis zu den baltischen Staaten gelten die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien. Lebensräume und viele Arten stehen seither unter Schutz. In einer Art grüner Infrastruktur sollen Lebensräume miteinander vernetzt, lebensfähige Populationen geschaffen werden. Nicht nur das Seltene, auch das, was eine Landschaft prägt, wird geschützt und erhalten. Etwa die für Deutschland typischen Buchen- und Eichenwälder. Man darf sie weiter nutzen, aber nicht zerstören. Auch das braucht ein umfassendes Management.
Seit die Wasserbüffel in den Amperauen bei Allershausen weiden, erforscht Professor Volker Zahner mit einem Team seiner Hochschule und seinen Studierenden die Veränderungen in dem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet. Zum FFH-Gebiet wurde es wegen des Lebensraums Erlenbruch und der vielen seltenen Schnecken dort.
Also Windelschnecke, bauchige Windelschnecke, zweizähnige Windelschnecke, ganz kleine, aber gefährdete Arten, die gute Zeiger für so einen Feuchtlebensraum sind. Und so ein Schutzgebiet von europäischem Rang braucht halt auch ein Management in diesem Naturraum. Und das größer zu denken, eben nicht nur an ein Tier, nicht nur an eine Schnecke, sondern als ganzen Lebensraum, das sollte auch die Aufgabe von so einem Naturraum- und Wildtiermanager sein, als Scharnier zwischen Natur und Gesellschaft, zwischen Mensch, Lebensräumen und Wildtieren vielleicht.
So wurde jetzt an der Hochschule Weinstephan-Triesdorf ein eigener Masterstudiengang Naturraum- und Wildtiermanagement ins Leben gerufen. Der erste und einzige in Deutschland. Der Studiengang sei im grünen Zentrum Weinstephan gut angesiedelt, sagt Professor Zahner. Und der Bedarf an gut ausgebildeten Naturraummanagern sei groß in Nationalparks und Biosphärenreservaten, bei den Staatsforsten, bei Behörden und Verbänden. Es gäbe so viel zu tun.
Waschbären. Die Waschbären, die man in Deutschland findet, stammen ursprünglich aus Nordamerika. Sie wurden im 20. Jahrhundert nach Europa gebracht, vor allem für die Pelzgewinnung in Pelztierfarmen. Einige Tiere entkamen oder wurden absichtlich freigelassen. Längst haben sich Populationen in Deutschland etabliert. Mit weitreichenden Folgen für Naturräume und andere Tierarten.
Waschbären besetzen im Ökosystem im Prinzip die Nische der Kleinbären, die es so seit dem Ende der Eiszeit hier nicht mehr gibt. Sie vermehren sich stark, mit bis zu 8 Jungen pro Saison. Und Waschbären finden sich bestens in den Lebensräumen hierzulande zurecht, sagt Professor Zahner.
Waschbären sind sehr intelligent, sind auch sehr plastisch. Der ist am Wasser unterwegs, der kann in Bäume klettern und er kann zum Teil Nistkästen leeren, er kann zum Teil mit seinen schmalen Händen auch brütende Vögel zum Teil aus den Höhlen holen. Er kann aber auch am Boden oder im Wasser, daher der Name Waschbär, mit seinen feinen taktilen Händen also fühlen, was im Wasser so unterwegs ist und dann auch die Amphibien zum Beispiel fressen. Also Kröten, Frösche und so weiter.
Jäger klagen nun, das Niederwild, also Hasen, Rebhühner und Fasane, sei weniger geworden. Naturschützer berichten von ausgeräumten Vogelnestern. Und dass die ohnehin schon durch Trockenheit und Klimawandel bedrohten Amphibien durch den Waschbären weiter unter Druck geraten. Sie fordern eine Bejagung des gar nicht so niedlichen Kleinbären.
Waschbären sind nicht geschützt, unterliegen aber dem Jagdrecht. Das heißt, nur Jäger dürfen sie erlegen, außerhalb der Schonzeit. Es werden auch immer mehr Waschbären in Deutschland erlegt. Allein im Jagdjahr 2022-23 wurden, nach Angaben des NDR, bundesweit über 200.000 Waschbären geschossen. Doch die schlauen Tiere reagieren mit erhöhter Fortpflanzung. Man kann sie nicht mehr ausrotten in Deutschland. Man müsse mit ihnen koexistieren, heißt es nun. Doch wie soll das gehen? Wer kann das regeln?
Noch gibt es keinen erfolgversprechenden Weg, Waschbären wirksam zu reduzieren, sodass sie keine größeren Schäden in den Naturräumen anrichten. Eine Managementmethode wurde in Berlin probiert. Über 1000 Waschbären soll es dort geben. Professor Zahner?
Was in Berlin auch probiert wurde, ist, die zu sterilisieren und wieder auszulassen, in der Hoffnung, dass dann entsprechend Revierpaare ihr Revier besetzen, aber eben nicht mehr reproduzieren und damit insgesamt die Populationsdichte zurückgeht.
Die Probleme mit dem Waschbären sind vom Menschen gemacht. Jetzt muss er sich auch darum kümmern, die Bestände zu managen. Das trifft mittlerweile auch auf den Fischotter zu. Ursprünglich über ganz Europa verbreitet, wurde die Marderart im 19. Jahrhundert als vermeintlicher Fischräuber stark bejagt, auch wegen seines Fells. Umweltzerstörung, Vernichtung der Lebensräume, Verunreinigung der Gewässer mit Pestiziden und Chemikalien gaben dem Fischotter den Rest. Erst seit den 1990er Jahren breitet sich der Wassermarder wieder in Deutschland aus. Ausgehend vom Nordosten des Landes ist er längst in Bayern angekommen und sorgt hier für Probleme an den Gewässern. Gerade in der Oberpfalz und in Mittelfranken, wo es größere Teichwirtschaften gibt, klagen die Betriebe über wirtschaftliche Einbußen. Doch der Fischotter ist streng geschützt und gilt als gefährdet. Ein klassischer Konflikt zwischen Landnutzung und Naturschutz.
Einerseits freut sich die Gesellschaft, dass der Otter so erfolgreich wiederkam. Eine attraktive, intelligente, vielfältige Marderart. Auf der anderen Seite fordern natürlich auch die Teichwirte, dass sie von der Gesellschaft nicht alleine gelassen werden. Und da geht es jetzt tatsächlich darum, Lösungen zu finden, wo man einerseits den Otter nicht verliert, beziehungsweise der Otter tatsächlich auch weiter Bayern, Deutschland besiedeln kann. Auf der anderen Seite aber auch, dass die Interessen der Teichwirtschaft gewahrt bleiben, dass man da einen entsprechenden Ausgleich findet. Und das, denke ich, wäre ein typisches Beispiel für erfolgreiches Wildtiermanagement, wenn es gelingt, das auf den Boden zu bringen.
Vorbild dafür könnten die Erfahrungen mit dem Biber sein. Auch der Biber galt als ausgerottet, wurde seit den 1970er Jahren wieder erfolgreich in Deutschland angesiedelt. Was für Konflikte mit Landwirten und allen Anlegern von Bächen und Flüssen sorgte, überall dort, wo der Biber seinen natürlichen Lebensraum in Besitz nahm und gestaltete. Doch seit mittlerweile 10, 15 Jahren verlaufe das Konfliktmanagement mit Bibern recht erfolgreich, so Tierökologe Professor Zahner. Ein Bibermanagement wurde etabliert. An vielen Naturschutzbehörden der Landratsämter gibt es Biberberater als Ansprechpartner.
Beim Fischotter steht ein wirksames Konfliktmanagement noch in den Anfängen. Es gibt erste Forschungsprojekte, einen Arbeitskreis am Bayerischen Umweltministerium. In manchen Teichanlagen wird die Wirksamkeit von Elektrozäunen getestet.
Also welche Höhe des Zaunes funktioniert, welche Stromstärke, wie oft der Zaun ausgemäht werden muss. Welche Zäune am Fischteich Fischotter überwinden können, welche nicht. Und weil es immer wieder Forderungen nach Abschuss des Fischotters gibt, in der Jägersprache gerne als Entnahme bezeichnet, wird nun auch untersucht, wie wirksam der Abschuss des Fischotters, die sogenannte Entnahme, ist.
Damit gebe es bereits erste Erfahrungen, sagt Professor Volker Zahner. Möglicherweise bringe der oft geforderte Abschuss der Tiere nicht das, was sich erboste Teichbesitzer davon erhoffen. So werde ein Otterrevier wieder schnell von anderen Fischottern besiedelt, wenn ein Otter entnommen wird und die Population groß ist, also genügend potenzielle Nachfolger vorhanden sind. Mit neueren Forschungsprojekten müsse nun herausgefunden werden, ob und welche Methoden beim Management von Fischottern rund um Fischteiche effizienter und erfolgreicher sein könnten.
Das tatsächlich mal auch zu untersuchen, auch wie hoch ist der Schaden, den so ein Otter ausführt, ist der vielleicht geringer, wenn wir Beifische haben, beispielsweise Weißfische. Diese Dinge, evidenzbasiert, datenbasiert, werden jetzt erst nochmal in dem Projekt näher untersucht. Und da hofft man eben entsprechend auch tatsächlich Informationen rausziehen zu können, die dann in das Management einfließen können.
So einfach ist Wildtiermanagement also nicht. Auch wenn sich manch einer mit markigen Forderungen in der Öffentlichkeit hervortut und schnelle, vermeintlich einfache Lösungen im Umgang mit Wildtieren fordert. Die Bewahrung der Natur, der Schutz und die Etablierung von Lebensräumen ist, wie wir bereits gehört haben, mit Natura 2000 und den Flora-Fauna-Habitaten ein wichtiges Ziel, auf das sich die Länder der EU verpflichtet haben.
Beim Naturraum- und Wildtiermanagement geht es um die Sicherung unserer Lebensgrundlagen. Gesunde Böden, sauberes Wasser, saubere Luft, Versorgungssicherheit. Dazu braucht es funktionierende Ökosysteme, Lebensräume, in denen auch einstmals ausgerottete Wildtiere ihre wichtige, oftmals regulierende Funktion einnehmen, für deren Erhalt. Und es braucht Möglichkeiten, neue Ansprüche an den gemeinsamen Lebensraum von Mensch und Tier zu managen, etwa beim Bau neuer Windkraftanlagen oder bei der flächenintensiven Erzeugung von Sonnenstrom mit Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen.
Für ein zukunftsfähiges Naturraum- und Wildtiermanagement lernen die angehenden Fachleute an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf jetzt einen ganzen Werkzeugkasten an Möglichkeiten kennen und wie man diese anwendet. Dabei ist die Jagd oder die Entnahme von Tieren dort, wo sie für den Menschen zum Problem bei seinen Ansprüchen an den Naturraum werden, nur ein Baustein von vielen, betont Professor Volker Zahner.
Also Jagd ist auf jeden Fall ein Baustein des Managements. Es gibt ja eine ganze Facette von Möglichkeiten, was man machen kann. Es fängt eigentlich schon an, dass man mit den Leuten spricht oder sie einbindet. Dann gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel über Förderungen, also Entschädigungen beispielsweise, aber auch Hilfen. Zaunbau wäre sowas ganz Klassisches oder Vergrämung oder auch Management-Tools. Vorhin beim Bürgermeister haben wir gehört zum Beispiel, dass Gänseeier eigentlich angebohrt werden und damit quasi eine Geburtenregulierung bei der Graugans stattfindet. Gibt es also einen ganzen Strauß von Möglichkeiten. Und die Ultima Ratio, also das allerletzte, wäre dann tatsächlich die Entnahme.
Mensch gegen Tier, Mensch gegen Natur. Oder eben Mensch und Tier, Mensch und Natur. Die Konkurrenz der Lebensräume und Interessen. Es ist ein uralter Konflikt, der nach Ansicht der meisten Experten den kritischen Punkt längst erreicht hat. Klimawandel, Artensterben, Weltbevölkerung. Wenn, wie nach Prognosen der Vereinten Nationen, im Jahr 2050 an die 9,7 Milliarden Menschen unsere Erde bewohnen und dort überleben müssen, könnte es in vielerlei Hinsicht eng werden.
Mehr denn je braucht die Menschheit dann funktionierende Naturräume, intakte Ökosysteme. Und sie muss dafür sorgen, sagt Professor Volker Zahner. Es geht beim Naturraum- und Wildtiermanagement um die Lebensgrundlagen. Und da sind die Herausforderungen in einer menschengemachten Welt mittlerweile sehr komplex, wie man am Beispiel Wasser sieht. Gebraucht werden Flächen, die Wasser zurückhalten, und Flächen, die sauberes Trinkwasser liefern können. Und das ist nur eines von vielen Beispielen für ein professionelles Naturraum- und Wildtiermanagement. Professor Volker Zahner.
Wir brauchen frische Luft, wir brauchen auch für unsere Psyche brauchen wir Ökosysteme. Wir brauchen Wälder zur Erholung als Psychotrop. Und da praktisch nicht nur immer alles aus der Brille des Menschen zu sehen, nicht nur alles für den Menschen vermeintlich zu optimieren, sondern eben auch einen Anwalt zu haben für die Natur, der einen Ausgleich versucht zwischen Mensch und Natur, aber eben auch sehr wohl für das Interesse des Menschen. Weil unser Interesse kann eben auch nicht sein, dass wir alles zerstören. Es ist auch in unserem ureigensten Interesse, ein Scharnier zu haben, das vermittelt zwischen Interessen der Natur, von Wildtieren und dem Mensch.
Das ist Pepe.
Hallo, dein Essen steht schon da.
Und das bin ich, Nathalie. Ich lebe quasi in einer WG mit Pepe und Tabo.
Fein aufgepasst, Tabo.
Mit Tieren zu sprechen, scheint die Menschheit zu unterteilen wie eine Vorliebe für oder eine Abneigung gegen Koriander. Es gibt diejenigen, die mit Tieren sprechen, und es gibt diejenigen, die nie mit Tieren sprechen.
Als wir mal im Sommer ein Eichhörnchen in der Wohnung hatten und meine Frau entdeckt das Tier und fängt an, mit ihm zu reden. Also ich hätte es einfach rausgescheucht. Was machst du denn hier?
Ich möchte herausfinden, warum sich manche Menschen mit Tieren so gut verstehen können, obwohl sie nicht dieselbe Sprache sprechen.
Ja, guck, genau.
Also meistens.
Das ist nur kurze Hallo, wie geht es dir? Also so Kontaktaufnahme.
Ich zeige euch Lebensgeschichten, die mich bewegt haben, weil sie von einer ganz besonderen Beziehung zwischen Menschen und Tieren erzählen.
Als Noni geboren wurde und so das erste Jahr, die ersten 2 Jahre vielleicht, da habe ich dann auch begriffen, dass er mir quasi alles Wichtige beibringt, was ich für die Welt da draußen wissen muss. Das, was die Schule nicht konnte. Also, ich habe durch ihn gelernt, wer ich eigentlich bin.
Gunnar, geh! Ich will aber nicht, dass du mitfährst. Gunnar, geh! Warte ab! Nein!
Mit Tieren sprechen. 7 Folgen ab dem 21. August in der ARD-Audiothek.